Also jetzt mal, wenn ich da in die Halle reinkomme und da an die Mitte rangehe, dann freue ich mich über den Stein, weil der so eine Tränenform hat und das so gut passt zu dem, was wir am Samstag gemacht haben. Ja, heute wollen wir wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavale Suatragacanto Devata Dhamma Savana Kalo Yang Badanta Dhamma Savana Kalo Yang Badanta Dhamma Savana Kalo Yang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Ja, als ich gestern Nachmittag in den Speiseraum gegangen bin und da ein leeres Körbchen gesehen habe, habe ich mir gedacht, das war vielleicht doch keine so gute Idee mit den Fragen. Und jetzt hat heute früh war ein richtig dicker Pack da, war doch eine gute Idee. So geht es manchmal hin und her. Ja. Ich werde versuchen, so gut wie möglich diese Fragen zu beantworten. Und er muss teilweise vielleicht auch ein bisschen schneller auch beantworten, weil es ganz einfach von der Zeit her begrenzt ist. Okay, ich fange an. Bevor ich zu den Fragen komme, noch eine Bitte an euch. Wenn Übende in der Halle meditieren, dann bitte, dass der Letzte, der die Halle verlässt, die Tür dann wieder zumacht. Also das ist gerade in der Früh, aber manchmal auch am Abend, dass halt welche länger meditieren und dann ist die Tür die ganze Zeit offen. Also ich glaube, da hat man auch ein Gefühl dafür, dass jetzt alle draußen sind, die draußen sein wollen, dass man dann die Tür zumachen kann. Der Letzte, der das vielleicht macht. Und wenn keiner mehr drin ist, dann der Letzte, dann die Tür wieder aufmachen, weil das dann dadurch auch ein bisschen durchlüftet. Mit den Kerzen und mit das funktioniert total gut. Also da vielen Dank, dass ihr das so gut im Griff habt. Ja, so Frage und Erfahrungsbericht. Am Samstag beim Aufstellen der Dukkha-Figuren ging es mir gar nicht gut. Ich spürte Gefühle wie Aggression, Trauer. Mir liefen auch die Tränen und ich spürte einen großen Nicht-Daseinstrieb. Zunächst konnte ich nicht zuordnen, ob das mein Dukkha ist oder von der Situation bzw. Figuren ausging. Nach Ende der Zeremonie, als wir wieder zurückgelaufen sind, ging es mir zunehmend besser und ich konnte dann auch wieder durchatmen. Was kann ich tun, um Dukkha im Innen und Außen besser zu unterscheiden? Was kann dabei unterstützen, Dukkha von anderen zu halten, anstatt auszuhalten? Ja, total interessanter Beitrag und auch eine interessante Frage. Und möchte ich vielleicht nochmal vorweg schicken, dass wir letzte Woche ganz intensive Arbeit gemacht haben. Also das war, denke ich, ein sehr, sehr intensiver Prozess, den wir da alle durchlebt haben. Und der dann am Samstag mit dieser Zeremonie sozusagen zum Höhepunkt gekommen ist. Und da bei so einer Zeremonie oder bei so einem Ritual, das ist natürlich ein unglaublich starkes Kraftgeschehen und Energiegeschehen, das da passiert. Und jeder wird es natürlich auch ein bisschen auf seine Art erleben. Aber was jetzt hier erlebt wurde, und das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach hat da ein ganz großer Reinigungsprozess auch stattgefunden. Und es ist viel hochgekommen und konnte wahrscheinlich dann auch durch das wieder dann weggehen, auch gut dagelassen werden. Also das würde ich sehr, sehr positiv sehen und würde mich auch interessieren, vielleicht im persönlichen Gespräch, wie es dann anschließend eben auch gegangen ist oder weitergegangen ist, wie der gestrige Tag eben auch vielleicht auch war. Ist das Herz da wirklich jetzt ein Stück weiter geworden oder konnte ich einiges von meinem Dukkha auch loslassen? Gleichzeitig natürlich auch in dem Zusammenhang, wir werden individuell Dinge erleben, aber wir werden es natürlich auch als Gruppe erleben. Wir sind ja hier auch eine Sangha. Und insofern ist es nicht immer ganz klar, was ist jetzt mein Anteil, was ist jetzt von der Gruppe da. Und ich denke manchmal, egal was da ist an Dukkha, ganz einfach heilen. Also das ist irgendwann einmal meine Einstellung geworden. Und gleichzeitig ist natürlich auch wichtig, dass man immer wieder auch dafür sorgt, dass man selber auch immer wieder in die Kraft kommt. Hier wurde es so beschrieben, dass dann auch durch das Verlassen des Ortes auch dann wieder dieses Durchatmen möglich war. Und das ist sowas, was auch in der Traumatherapie beschrieben wird, dass wir da auch diese Möglichkeit des Pendelns auch haben. Dass man in eine Situation reingeht und dann die auch eine Zeit erlebt, aber dann auch wieder rausgeht aus der Situation und sozusagen dann wieder durchatmet, also sich Kraft holt auch. Also darum auch immer wieder auch bei der Arbeit mit Dukkha immer wieder auch Kraftorte aufsuchen, Kraftquellen aufsuchen. Ja. Wobei, ich muss sagen, ich war ja gestern auch noch mal an dem Ort hinten und war dann ganz alleine und wo ich dahinter gekommen bin, also es ist ein unglaublich kraftvoller Ort. Also das ist, und der ist noch kraftvoller geworden durch unsere Zeremonie und durch unsere Praxis, die wir da gemacht haben. Also ich kenne ja dieses Gelände ja in- und auswendig. Das habe ja da ganz, ganz viel gestaltet. Und auch gerade den Bereich, da habe ich ganz, ganz viel Arbeit auch früher reingelegt. Das war ja, das kann man sich jetzt alles nicht vorstellen, aber es war ja alles, ja, niemand hat sich ja darum gekümmert. Und wenn man ein Gebiet vorfindet, da, wo sich vielleicht Jahrzehnte sogar niemand darum kümmert, dann ist eben ist schon auch eine spezielle Atmosphäre, aber mein Anliegen war auch, diesen Ort eben auch wieder schön zu gestalten. Oder Raum zu geben, dass sich dieser Ort von alleine schön gestalten kann. Das ist ja immer das. So, das ist diese Co-Kreation, wo man eben so die Natur ein bisschen unterstützen kann oder seins dazu beitragen kann, sodass die Natur auch wieder in ihrer Schönheit auch sich entfalten kann. Für die Person vielleicht auch ruhig auch mal wieder zu dem Ort hingehen und schauen, was da jetzt spürbar ist, wie sich das anfühlt. Und vielleicht kann auch diese Kraft auch wahrgenommen werden. Ja. Kraftfeld heißt nicht nur, dass wir dann nur noch Wolke 7 erleben. So ein Kraftfeld bedeutet oft auch, dass natürlich viele Dinge auch hochkommen können. Und es ist immer gut, die Dinge, wenn die hochkommen und wir dann Raum geben, das ist ja, besser kann es ja eigentlich gar nicht sein. Dann ist ein kurzer Nachtrag. Ich selbst habe keine Dukkha-Figur aufgestellt. Das, was ich wahrnahm und fühlte, kam beim Zuschauen hoch. Ja? Interessant auch. Ja, vielleicht wäre es ein bisschen leichter gewesen, wenn die Person selber eine Dukkha-Figur abstellen hätte können. Vielleicht, aber das ist jetzt auch natürlich alles Interpretation. Ja, da ist halt jemand auch ja, sehr spürsam und mitfühlend. Und das sind ja eigentlich total wertvolle und gute Qualitäten. Ja. Was ist ein Sima-Stein? Ja, das habt ihr wahrscheinlich an der Pagodenkapelle. Wenn ihr da rumgeht, könnt ihr das sehen. Da sind so kleine Schildchen, Sima-Stein. Und diese Pagode wurde speziell eingeweiht und da wird bei so einer Einweihung von so einem heiligen Ort wird ein gewisser Bereich abgesteckt oder abgegrenzt. Und innerhalb dieses Bereiches können auch Zeremonien dann auch stattfinden. Und ja, das ist Wissenschaft für sich, muss man auch sagen. Und da drüben war es eben naheliegend, weil es eben ein achteckiges Gebäude ist, das 8 Sima-Steine, also das hat man dann die Pflaster, nicht Pflastersteine, sondern, Mensch, wie sagt man? Schiefersteine, ja. Diese hat man dann dafür verwendet, um jeweils so einen Stein eben als Sima-Stein zu benennen, sodass dadurch dieses Gebäude sehr, sehr klar abgesteckt ist und dieses Gebäude dadurch nochmal eine zusätzliche Bedeutung auch bekommt oder nochmal so ein heiliger Raum zusätzlich gestaltet wurde. Es war auch eine sehr schöne Zeremonie, die wir da hatten, wo wir das eben auch abgesteckt haben. Ja. Aber es ist, wie gesagt, es ist eine große Kunst, auch sowas muss man sich sehr, sehr gut auskennen und auch mit Bereinigen vorher und dann genaues Ritual auch ausführen. Wie in der Meditation aufrecht sitzen bleiben, wenn ich mich intensiv der Atmung hingebe, zerfließe, bedarf es nicht auch einer aufrichtenden, strukturierenden Komponente? Ja, ist eine ganz interessante Frage. Weil tatsächlich passiert es bei einigen Übenden, wenn man in eine totale Entspannung kommt, dass es tatsächlich so ein bisschen absinken kann. Also es ist möglich, es ist nicht bei allen, aber bei einigen kommt es vor. Bei manchen ist es so, wenn sie in eine tiefe Entspannung kommen, kann es sogar so sein, dass sich der Körper sogar fast ein bisschen extra aufrichtet. Da wird es dann ganz leicht und licht hier in dem Bereich und so eine Entspannung tritt ein und der Körper kann sich auch aufrichten. Also auch das ist möglich. Beide Phänomene sind zu beobachten. Manchmal ist es natürlich auch so, dass eine gewisse Müdigkeit da ist und dass dadurch auch vielleicht die Position nicht mehr so aufrechterhalten wird. Da, wenn es mit Müdigkeit und nicht mit dieser totalen Entspannung zu tun hat, dann wäre es hilfreich, wirklich zu schauen, dass man diese Position auch bewusst einnimmt. In der Zen-Tradition, da wird ja ganz, ganz viel Wert auf Sitzen gelegt. Und da hat alles genau seine Ordnung. Und die Hände haben auch, das muss dann ganz genau alles passen. Und aufrechte Haltung. Und da wird ganz, ganz viel Wert drauf gelegt. Und da ist der Zen-Meister in nicht allen Traditionen, aber in manchen Zen-Traditionen ist es so, da geht dann der Zen-Meister rum und schaut, ob alle wirklich aufrecht sitzen. Und dann hat er so eine Art ja, Ruder oder Schwert, so einen heiligen Stab auch. Und wenn man dann so ein bisschen zusammengesunken ist, früher war es, glaube ich, so, dass auch der Zen-Meister ungefragt auch dann einmal sein Schwert ausgepackt hat oder niederfallen ließ. Aber im Allgemeinen ist es so, dass man den Zen-Meister darum bittet, also wenn man merkt, man ist jetzt so ein bisschen in der Müdigkeit oder sinkt so zusammen, darum bittet, dass er einem diesen Schlag gibt. Und es ist, ja, ich finde es ein bisschen schwierig, also muss man auch, denke ich, sehr geübt sein, dass man so wie ihr beide jetzt beim Holzhacken, da muss man wirklich genau schauen, dass man da genau trifft, weil wenn man da jetzt da nicht genau die Schulter trifft und ein bisschen daneben trifft, dann kann es ja auch der Kopf sein. Ja, das ist natürlich dann, er macht vielleicht auch wach, aber auf eine unangenehme Art. Was hier passiert ist tatsächlich, dass da in dem Bereich, wenn man da kann manchmal Verspannung sitzen und wenn da drauf geklopft wird, dann kann das wieder sich entspannen und man kann auch wieder ein bisschen lebendiger werden. Da manchmal sitzt da auch eine Blockade drin.
Das ist total gut, kann total schön sein, hilfreich sein.
Hast du schon erlebt?
Ja.
Also wird auch so gesehen und sonst wird es ja nicht gemacht werden und kann eben, ja, also wird als hilfreich empfunden und wie gesagt, man ist dann schon vorbereitet und fragt vorher. Also, aber es gibt früher oder in den klassischen Traditionen war es auch so, dass der Zen-Meister auch so rumging und allein schon diesen Respekt davor zu haben, jetzt, wenn der bei mir vorbeikommt und dann, oh, und ich bin nicht aufrecht, lässt einen natürlich zusätzlich sehr, sehr wach und aufrecht sein. Es sind alles immer geschickte Mittel und man muss verstehen, sonst denkt man ja, was haben die für eine Tradition da mit dem Ding da? Aber auch da wieder individuell schauen, bin ich eher so müde sein und dann sich extra vielleicht auch ein bisschen aufrichten. Aber wenn es auch so totale Entspannung ist, kann es auch ganz okay sein, auch diesem entspannten Sitzhaltung dann auch mal nachzugeben. Zum Metta-Scan. Ich bleibe bei Körperbereichen, in denen es schon Erkrankungen gab oder in denen ich aktuell Symptome habe, länger hängen und versuche, Verbindung zu bekommen, mich intensiv um diese Bereiche zu kümmern. Ist das beim Metascan so vorgesehen oder sollten alle Körperteile gleichmäßig Aufmerksamkeit geschenkt werden? Grundsätzlich ist es so, dass allen Körperteilen gleichmäßig Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Und ja, manchmal so diese Tendenz da ist, dass man gerade eben interessanterweise an schwierigen Stellen manchmal so festkleben bleibt, anhaftet. Ja? Und dann dadurch nicht weiterkommt. Also ich hatte ja auch gesagt in dem einen Vortrag, angenehmes Gefühl, einen kurzen Moment reinspüren, da bleiben und dann loslassen oder vielleicht vorher noch Metta reinstrahlen, dann loslassen und weitergehen. Unangenehmes Gefühl, wahrnehmen, spüren, dann vielleicht auch Metta, beim Metta-Scan Metta reinstrahlen lassen und dann loslassen und weitergehen. Beim normalen Stück für Stück ist ja diese Komponente von Metta gar nicht vorhanden, sondern da geht man durch, bleibt ein Augenblick an einer Stelle, spürt die Stelle, so gut es einem möglich ist, und lässt die los und geht weiter. Und dadurch ist eben auch ein gewisses Loslasttraining damit verbunden. Nicht auch an unangenehmen Dingen festzuhaften. Allerdings möchte ich durchaus auch diese Möglichkeit geben, dass wenn gewisse Körperbereiche tatsächlich schon mal starkes Dukkha, starke Schmerzen, Krankheit stattgefunden hat oder aktuell gerade in manchen Körperbereichen starke Symptome auch da sind, kann es natürlich auch sehr, sehr hilfreich sein, dass man sich um diese Bereiche extra kümmert. Dass man da vielleicht auch einmal eine ganze Meditation dafür verwendet, in diesen Körperbereich reinzugehen und vor allem in dem Fall wirklich die Kraft von Metta reinstrahlen lässt. Also eine andere Art von Bestrahlung. Die Bestrahlung, die man normalerweise bei Krebserkrankungen kennt, ist ja, um Dinge abzutöten. Es hat auch seine Berechtigung, aber hier haben wir eine Bestrahlung, die ja die Kraft von Metta zur Entfaltung bringt. Und Metta ist ganz einfach die heilende Kraft im Universum. Und da gibt es eben auch ganz beeindruckende Berichte, die also von Art Wunderheilungen auch berichten, wo eben auch immer die Kraft von der Liebe auch vorhanden war. Also da würde ich auch sogar empfehlen, also wenn sowas da ist, richtig da auch reinzugehen, reinzuspüren und dann richtig Metta reinstrahlen lassen, die Metta-Sonne immer wieder neu entfalten, Metta-Sonne reinstrahlen lassen, ganz, ganz schöne Möglichkeit auch, wie wir üben und praktizieren können. Aber trotzdem dann zwischendrin auch immer wieder den ganz normalen Metascan oder die Stück-für-Stück-Methode machen. Gibt es eine optimale Zeit zum Meditieren? Mir fällt es morgens am schwersten. Ja, auch da, alles ist sehr, sehr individuell. Viele tun sich am Morgen am leichtesten, ja, zu meditieren. Da ist noch nicht so viel im Geist drin. Also da ist noch so ein bisschen offener, weiter Raum und man kann sich viel leichter auf das Erleben einlassen. Ja. Manche sagen, am Abend ist für sie die beste Zeit. Am Abend, da hat man so das Gefühl, das Tageswerk ist vollbracht. Der Tag geht dem Ende zu und jetzt habe ich endlich Zeit zum Meditieren vielleicht. Also so, ich kann das jetzt loslassen und kann mich ganz der Meditation hingeben. Also bei mir, um ehrlich zu sein, ist der Vormittag eigentlich, für mich ist der Vormittag die geeignetste Zeit, da kann ich mir am besten konzentrieren. Nachmittag, gerade wie hier normalerweise die Meditationszeit ist, um 4 Uhr, da ist bei mir ziemlich ein Tiefpunkt. Also da tue ich mich relativ schwer, mich zu konzentrieren und da muss ich dann irgendwie anders üben. Also nicht so vielleicht die Achtsamkeit auf dem Atem zu sehr in die Ruhemeditation zu gehen, sondern da muss vielleicht auch ein bisschen mehr passieren, dass ich in eine Kontemplation gehe oder eben auch nur einen Körper durchgehe oder so, wo ein bisschen mehr los ist. Aber hier ist natürlich, wir haben die Zeiten, die vorgegeben sind, aber wenn man jetzt eine zusätzliche Zeit hat und jetzt nicht gerade in der Zeit einen Dienst hat, dann hat natürlich unbedingt in der Zeit auch meditieren. Ja, morgen kann es auch sein, dass man erst einmal ein bisschen in die Pötte kommen muss. Das ist auch bei einigen gegeben, ja. Lieber Roland Nanabodhi, du hast von den 5 Anhäufungsgruppen gesprochen. Hat alles, was Bewusstsein hat, diese 5 Anhäufungsgruppen? Was genau meint im Dhamma oder das Dhamma mit Lebewesen? Alles, was Bewusstsein hat? Danke für deine Erklärung. Auch da wieder, in manchen spirituellen Traditionen ist es selbstverständlich, dass alles, die ganze Schöpfung mit Bewusstsein durchdrungen ist. Vor allem auch wieder in der Zen-Tradition. Da wird auch gesagt, alles ist beseelt. Ich habe da mal einen Film gesehen, also von einem Zen-Künstler, der tiefe Schulung hatte in der Gestaltung von einem Zen-Garten. Also da gibt es ja auch wunderschöne Gärten, die die Zen-Leute schaffen, also wo auch alles genau seinen Platz hat und viel, viel Raum auch da ist, auch interessant, viel Raum da ist, nur einzelne Objekte da sind und nicht alles voll gestaltet ist. In der tibetischen Tradition ist genau das Gegenteil der Fall. Da sind diese Meditationsräume alles gesteckt voll, da ist kein Millimeter, wo noch irgendwo Raum ist. Das ist wieder ein bisschen eine andere Art von Zugang, das ist die Fülle, Mahayana, wobei Zen ist ja auch Mahayana, die Fülle, wo da gelebt wird und vielleicht wertgeschätzt wird. Zen ist sehr, sehr sparsam und ich würde sagen, vielleicht Theravada befindet sich so ein bisschen in der Mitte. Also hier kann man ja sehen, es ist einiges da, ja, aber auch nicht so viel. Ja. Also ich finde es, um ehrlich zu sein, den mittleren Weg. Wobei ich in einen tibetischen Tempel auch reinzukommen und diese Fülle auch zu sehen, das kann auch was sehr Berührendes haben. Und Zen mag ich eigentlich auch total gern. Also, ihr seht, ich komme überall zurecht. Und da habe ich in dem Film gesehen, wie so ein Garten gestaltet wurde und da werden manchmal so Steine auch positioniert. Und der hat dann so lange davor gesessen, also der hat ungefähr gewusst, wie der Stein, wie die Position von dem Stein ist, aber er hat dann auch meditiert und so lange davor gesessen, bis der Stein tatsächlich seine Position gefunden hat. Und er ist dann mit dem Stein natürlich in Kontakt gegangen, weil der Stein natürlich selber die Kraft ist, die sagt, wo ist genau mein Platz. Und von einem Künstler das dann rauszufinden oder von einem spirituellen Meister rauszufinden, in den Stein reinzuspüren, wo ist genau der Platz, der für den Stein jetzt richtig ist. Das ist natürlich eine hohe Kunst, das wird da sehr schön zum Ausdruck gebracht. Und manche Menschen haben das, dass sie das auch spüren können. Also ich habe auch eine gewisse Tendenz, wenn was nicht ganz genau stimmt, wenn ein Stein irgendwo ist, wo er nicht hingehört, dann fühlt sich das nicht ganz stimmig in mir an. Oder ich habe ja hier früher auch viel gestaltet mit den Bögen und wo die Rosen sind und hinten die Gestaltung von dem Rondell. Und dann habe ich lange Zeit verbracht, wie kann da der Bogen sein, dass es stimmt, dass es wirklich passt. Weil der Baum, die Linde, die da hinten ist, auf der Nordseite, steht ja nicht genau in der Mitte. Also muss irgendwie was gefunden werden. Und dann war eine Firma da, die das gestaltet haben und schon nach meinen Anweisungen ausgeführt haben. Teilweise habe ich selber mitgearbeitet, aber ich habe andere Dinge auch zu tun gehabt. Und dann war, wo dieses Rondell geht und dann vor dem Holzschupfen geht dann der Bogen so weiter und dann geht der so hoch. Und wenn ihr da mal genau hinschaut, das kriegt normal niemand mit, aber wenn ihr da mal genau hinschaut, dann ist der Bogen ist nicht ganz, ganz stimmig. Also der hat eine leichte Delle. Ja. Inzwischen sehe ich es auch nicht mehr, aber am Anfang haben die das jetzt nicht gesehen? Das müsste doch ein bisschen gebogener sein. Oder hier hat auch einmal, eine Gestaltung und hat dann auch jemand gemerkt, und ich habe mir gedacht, sieht der das nicht, dass das da nicht ganz stimmt? Also solche Sachen. Bei manchen ist es vielleicht nicht so da, bei manchen ist diese Tendenz da, dieses Reinspüren. Ich habe ganz, ganz viel hier auch im Garten immer wieder mir Zeit genommen und geschaut, in die Bäume zu spüren, wie möchte es sein. Also so dieses auch miteinander spüren. Und da eben kann man durchaus sagen, natürlich hat alles Bewusstsein. Also es gibt nichts im ganzen Universum ohne Bewusstsein. Oder man könnte auch sagen, alles ist beseelt. Ja, würde man jetzt vielleicht in der christlichen Tradition. In den indigenen Traditionen ist es selbstverständlich, dass alles beseelt ist und alles eine Wesenhaftigkeit hat. Ob alles die fünf Anhaftungsgruppen hat, um ehrlich zu sein, bin ich jetzt auch ein bisschen überfordert. Ich denke, in manchen Bereichen ist es sicher vorhanden, aber in den ganz hohen Bereichen, in den sehr, sehr feinstofflichen Bereichen, unkörperlichen Bereichen, ist natürlich, also die Körperkanda ist da natürlich nicht vorhanden. Und gleichzeitig ist es auch etwas, was wir uns vielleicht da auch mal bewusst machen können. Wir haben schon ein sehr, sehr spezielles Bewusstsein und eine spezielle, wie die kann das bei uns zusammenkommen und wirken. Ich bin mir sicher, ein Baum nimmt die Welt ganz anders wahr. Also das ist der, wahrscheinlich, also ist da nicht jetzt so wie wir, dass Gefühle, denke ich schon, aber der Wahrnehmungs-, aber auch auf, wahrscheinlich auf eine andere Art, wie wir jetzt das erleben. Aber dieser Wahrnehmungsprozess, wo wir ja sehr, sehr schnell etikettieren und einsortieren, das findet da bestimmt auf einer ganz anderen Ebene statt. Auch bei Tieren, da ist schon auch natürlich, fühlen die, haben einen Körper, die fühlen und haben eine Wahrnehmung und wahrscheinlich auch eine gewisse Reaktion, also wo sie reagieren. Also bei manchen Tieren kann man sehr, sehr deutlich wahrnehmen, wie sie auch ihren eigenen Kopf haben. Also so die Schafe, die haben auch ihren Willen und die haben auch auf gewisse Dinge reagieren, die halt so oder so. Oder bei dem Hund von meiner Schwester, der auch oft zu uns kommt und der hat auch so seine eigene Tendenz. Wenn der nicht gehen will, dann bleibt der stehen. Also dann muss man eben schauen, was hat er denn oder was hat sie denn? Also sie. Ja. Also es ist mit Sicherheit anders, wie es bei uns ist. Ich denke, wichtig ist, dass wir uns mit unseren fünf Khandas auch einmal beschäftigen und vor allem auch, wie diese Abläufe auch sind, um sich selber dadurch besser kennenzulernen und vor allem zu erkennen, wie wir immer wieder in dieses automatische Reagieren reinfallen. Ja. Und da eben durch dieses Erkennen dann eben auch merken, ich muss nicht unbedingt so reagieren. Ich habe auch, wenn ich es merke, auch die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen, wenn ich sehr achtsam bin. Normalerweise, also gerade Gefühl und Wahrnehmung ist natürlich fast automatisch, aber dann die willentliche Reaktion, da wenn man merkt, aha, jetzt wieder diese Tendenz und dann innehalten und dann wirklich eine Wahl treffen, die darauf ausgerichtet ist und hier findet, das ist das Wichtige eigentlich, hier findet dieses permanente Karma-Machen statt. Ob es uns bewusst ist oder nicht, wir machen jeden Augenblick Karma. Und wenn wir unbewusst sind, dann machen wir im Allgemeinen unbewusstes Karma, was dann auch als Resultat natürlich auch wieder eine gewisse Unbewusstheit hat. Wenn wir bewusst sind und achtsam sind und da sind und mitbekommen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auch die Dinge so zu lenken und gestalten, Heilsames und Unheilsames, haben wir davon gesprochen, wir haben zwei Möglichkeiten und dann werden wir natürlich mehr und mehr das Heilsame wählen. Was dann wieder in unserem Geistkontinuum natürlich wieder eine andere Basis ist und dadurch werden natürlich die Sinneseindrücke, die Sinneskontakte und das, was wir erleben, wird sich natürlich mit der Zeit auch verändern. Es können zwei Personen vollkommen das Gleiche erleben, von einer äußeren Begebenheit, gleicher Sinneseindruck. Ja. Und trotzdem ist schon dieses erste automatische Verarbeiten bei den zwei Personen total unterschiedlich. Das hängt davon ab, was wir an karmischen Abspeicherungen, an Karma-Formationen, an Sankaras, der Begriff, was wir in uns tragen. Je mehr gutes Karma wir natürlich haben, desto mehr angenehme Gefühle werden in uns hochkommen. Ja, je mehr schlechtes Karma wir haben, desto mehr Unangenehmes wird auch hervorkommen. Deswegen auch vielleicht sich einmal den Entschluss fassen, ich möchte in Zukunft mehr angenehme Gefühle haben. Ja, ich möchte, dass mein Leben sich positiver verändert und gestaltet. Ich werde jetzt schauen, dass ich auf Teufel komm raus gutes Karma mache. Ja, es kann ein wichtiger Entschluss sein, sodass dann auch mein Leben, mein Innenleben sowieso, aber auch meine äußere Situation vielleicht auch sich entsprechend neu gestaltet. Alles ist ein karmisches Geschehen. Ich habe davon gesprochen. Unsere Gedanken sind die Grundlage für die Worte die Grundlage für die Handlungen. Die Handlungen, die Grundlage für die Gewohnheiten. Die Gewohnheiten, die Grundlage für unseren Charakter. Und der Charakter ist die Grundlage für unser Schicksal. Drum passt auf eure Gedanken auf. Ja. Da fängt alles an. Da ist vielleicht da ist das häufigste Karma machen, das ständige Karma machen. Mit den Worten findet es nicht ganz so häufig statt. Und mit den Handlungen noch weniger häufig statt. Gleichzeitig sind die Handlungen beim Karma machen natürlich das Stärkste. Zu denken, ich bringe dich um, ist auch kein schöner Gedanke. Aber jemanden tatsächlich umzubringen, ist natürlich, ist klar, ist ein Riesenunterschied. Aber auch da, die Absichten sind, dieser Mensch soll nicht mehr in meinem Leben sein, aus Hass jemanden zu töten, ist natürlich furchtbares Karma. Das können wir uns gar nicht ausdenken, wie furchtbar so ein Karma ist. Wenn ein Arzt bei einer Operation auch mit dem Messer, mit dem Skalpell operiert und dann stirbt die Person, ist natürlich ganz ein anderes Karma. Ist vielleicht auch, wenn er nicht ganz konzentriert war, auch nicht ganz optimal, aber die Absicht ist ja grundlegend, den Patienten zu heilen. Also da sieht man schon, dass auf die Absichten drauf ankommt. Das ist immer das Beispiel, das gegeben wird. Noch eine Frage, die ein bisschen in den Bereich reingeht. Du hast gesagt, im Wiedergeburtsbewusstsein sind all unsere Erfahrungen gespeichert. Ist das nicht eher im Speicherbewusstsein? Und ist nicht das Wiedergeburtsbewusstsein eng mit unserem Karma verknüpft? Oder ist Wiedergeburtsbewusstsein und Speicherbewusstsein das Gleiche? Danke für deine Antwort. Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, dass es vielleicht zwei Aspekte von dem Wiedergeburtsbewusstsein sind. Das eine ist, unsere Karma-Formationen ist ein Teil natürlich vom Wiedergeburtsbewusstsein, aber Wiedergeburtsbewusstsein ist auch noch mehr. Es ist interessant, dass der Buddha am Anfang nach seiner Erleuchtung, wo er einen alten Weg, so ist es in den Lehrreden beschrieben, wieder neu entdeckt hat, der zugewachsen war und der nicht mehr vorhanden war. Und diesen Weg hat er neu entdeckt. Das ist unter anderem der achtfache Pfad, aber das ist eben auch von den achtfachen Pfad, das erste Pfadglied sind die vier edlen Wahrheiten. Und die erste von den edlen Wahrheiten ist Dukkha, und wie sich Dukkha ausdrückt. Und die zweite von den vier edlen Wahrheiten ist, wie kommt Dukkha zustande? Und das ist aber nochmal ein eigenes Gebiet, das ich auch schon in Kursen gelehrt habe. Das ist das bedingte Entstehen. Und dieses bedingte Entstehen hat der Buddha am Anfang als zehngliedrigen Pfad erklärt. Und irgendwann hat er diesen zehngliedrigen Pfad zu einem zwölfgliedrigen Pfad gemacht. Am Anfang war nur das Wiedergeburtsbewusstsein, sucht sich eben eine entsprechende Situation, sucht sich die entsprechenden Eltern, die entsprechende Gegend, wo es ganz einfach auch anhand von dem, was es an karmischen Gepäck mitbringt oder an Erfahrungsschatz mitbringt oder was sich sozusagen die Seele vorgenommen hat, was sie in diesem Leben lernen möchte, sucht sie sich eben die entsprechende Situation aus und kommt eben im Augenblick der Zeugung, kommt dieses Wiedergeburtsbewusstsein rein. Das ist also in der buddhistischen Tradition keine Frage, wann ist das Bewusstsein im Embryo, in dem heranwachsenden Wesen. Das ist von Anfang an, ist dieses Bewusstsein schon da. Und dann hat der Buddha irgendwann aus diesem zehngliedrigen Pfad einen zwölfgliedrigen Pfad gemacht und das Glied vor dem Wiedergeburtsbewusstsein ist eben Sankaras, das ist der Erfahrungsschatz. Unser Karma, das wir sozusagen mitgebracht haben und das könnte man ja vielleicht auch als Speicherbewusstsein bezeichnen. Und vor diesem Speicherbewusstsein hat dann der Buddha noch die Wurzelursache für unser Karma-Machen auch erklärt. Und wie wir immer wieder neues Karma produzieren und was die Wurzelursache für unser Karma-Machen ist. Und da sagt der Buddha, die Wurzelursache für unser Karma-Machen ist Avijja, ist die Verblendung. Die Verblendung bedeutet, sich selber als ein abgetrenntes, eigenständiges Gebäude zu sehen, das wir Ich nennen. Das ist die Wurzelursache für all dieses karmische Geschehen, für diesen Wiedergeburtsbewusstprozess und für dieses immer wieder in das Rad von Geburt und Tod einzutreten, so wird es erklärt. In manchen Traditionen wird es so erklärt, dass das eben was ist, wo vom früheren Leben wir mitgebracht haben und dann findet dieses Leben statt und das, was wir in dem Leben machen, hat dann in Zukunft eine Auswirkung für spätere Leben. Ayakema und auch viele andere spirituelle Lehrer haben gesagt, es ist nur ein Aspekt des bedingten Entstehens. Ein fast noch wichtigerer Aspekt vom bedingten Entstehen ist der gegenwärtige Moment, wo Wiedergeburtsbewusstsein auch immer wieder neu inkarniert, jeden Augenblick eigentlich neu inkarniert. Jeden Augenblick löst sich alles auf und da muss alles wieder neu zusammenkommen. Und jeder Augenblick wird so erlebt, dass wir mit ausgestattet, mit unserem Erfahrungsschatz, mit unseren Karma-Formationen, den gegenwärtigen Moment erleben. Und jetzt, wir ernten praktisch unser früheres Karma im gegenwärtigen Moment oder Aspekte von unserem früheren Karma im gegenwärtigen Moment. Und jetzt ist der wichtigste Augenblick und der einzige Augenblick, den wir tatsächlich haben, ist der gegenwärtige Moment. Was mache ich mit meiner Ernte von meinem früheren Wirken? Was mache ich damit? Wozu verwende ich das? Heilsam oder unheilsam? Und wenn ich wach bin und sehr achtsam bin und sehr bewusst bin, wäre ich es wahrscheinlich heilsam verwenden, weil wenn man diese Wahl hat, wäre man ja verrückt, wenn man Unheilsames gestalten würde. Ich meine, das würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Man stellt sich vor, man hat den Geist so trainiert, dass er tatsächlich das macht, was wir wollen. Dann würde man doch nur noch auf das Heilsame ausrichten. Ja, ist ja klar. Ja. Nur ein untrainierter Geist fällt immer wieder in das Alte zurück. Ja. Drum haben wir ja auch schon darüber gesprochen, den Geist trainieren, dass er irgendwann diese Wahlmöglichkeit hat, viel gutes Karma machen, dass irgendwann dieser Spalt weiter öffnet und wir tatsächlich mehr und mehr eine Wahlfreiheit haben. Es gehört alles zusammen. Aber das ist das wichtigste Element, wenn man über Karma spricht, der gegenwärtige Moment, da findet Karma machen statt, ob es uns bewusst ist oder nicht. Und im Allgemeinen, wenn es uns nicht bewusst ist, findet unbewusstes Karma-Machen statt. Es kann auch einmal eine ganz tolle Geschichte sein, dass wir unbewusst jemanden lieben oder die ganze Schöpfung schön finden und so. Das ist natürlich auch alles da. Ja. Ja. Für was steht der Schädel, Totenkopf? Für die Vergänglichkeit? Was hat es für eine Bedeutung? Genau. Ja, ich sehe ihn nicht so oft. Aber es ist natürlich die Bedeutung, ja, an unseren eigenen Tod uns zu erinnern. Und es ist tatsächlich ein echter Kopf, den kriegt man gar nicht so leicht. Ja. Der ist über England, ist der nach Deutschland gekommen und bei uns gelandet. Ich glaube, der Name war von dem verstorbenen Adam. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, er soll uns daran erinnern, an die 5 täglichen Betrachtungen. Ja, ich bin dem Tod unterworfen, ich kann dem Tod nicht entgehen. Warum mache ich mir das Leben so schwer? Wäre ja eine Frage. Warum versuche ich das so sehr zu anzuhaften und immer stabil zu machen? Letzte Hemd hat keine Taschen. Also auch eine ganz wichtige Betrachtung in Bezug auf Gelassenheit. Ja. Also im Augenblick des Todes da sich vorzustellen, ich liege jetzt am Sterbebett und was ist dann noch wichtig? Wie viel ich erreicht habe, wie viel ich angesammelt habe, wie viel ich vererbe, vielleicht an meine Hinterlassenschaft. Ja, vielleicht ist es wichtig. Wie könnte ich einem Menschen, der sich in einer akuten psychischen Krise befindet, erreichen und/oder unterstützen? Gibt es Möglichkeiten aus dem Buddhismus dafür? Ja, ich weiß jetzt nicht, das müsste man individuell schauen, wie weit da bei einer psychischen Krise eine Offenheit da ist, von einem spirituellen Weg zu hören, vielleicht. Aber vielleicht muss erst einmal auch ein bisschen Situation auch geschaffen werden, sodass vielleicht auch was Neues vermittelt werden kann. Oft hat ja psychische Krise damit zu tun, weil das Gefäß mehr als voll ist. Ja. Weil ganz einfach so ein Erstickt-Werden oder eine Überforderung da ist. Und dann, wenn man dann noch mit dem achtfachen Vater herkommt, kann es unter Umständen dann auch kontraproduktiv sein. Also da muss man sehr aufpassen. Also für mich, was da spontan hochgekommen ist, ist, wenn das möglich ist, mit der Person in die Natur zu gehen, dann würde ich das allem voran empfehlen. Und dann wirklich auch die Natur, nicht nur zu reden, das kann auch eine schöne Atmosphäre sein, dass man auch vielleicht ins Gespräch kommt und dass man ja vielleicht auch mehr zuhört. Oft ist die unterstützendste Kraft nicht, indem wir vermitteln, was wir alles wissen, sondern indem wir mal offen sind und wirklich zuhören, was möchte der andere sagen, ohne ihn zu beurteilen oder zu verurteilen, sondern eben vollkommen anzunehmen mit dem, was er eben zu sagen hat oder auszudrücken hat. Und das kann zum Beispiel in der Natur kann das sehr, sehr unterstützend sein. Oder dass man ganz einfach miteinander die Natur auch erlebt und die Kraft der Natur auch wirken lässt. Also ich finde für mich selber das mit das Hilfreichste, wenn es mal ein Tag ist, wo es so ein bisschen durchhängt und irgendwie man kommt nicht so raus und so, und also mir hilft fast immer, wenn ich in die Natur gehe. An Fichten, das ist jetzt nochmal neu, dass Fichten auch so Helferkräfte sind und unterstützend sein können. Ja. Auch wenn man gerade mit Dukkha zu tun hat, wie ja die erste Frage heute war, oder das Erleben hat, dann rausgehen, so in dieses Pendeln gehen und so ein Naturfichten aufsuchen oder andere Bäume aufsuchen, da gibt es ja auch, wenn man sich mit der Thematik auch mehr beschäftigt, also gibt es ja auch, Tanja wird noch einiges vermitteln, aber es gibt ja auch Bäume, die das sehr klar zum Ausdruck bringen, dass hier ein Ort ist, wo man sich aufhalten kann und wo einen Kraft geschenkt wird. Nicht alle Orte sind geeignet. Manche Orte ziehen auch eher Kraft, aber manche Orte sind sehr geeignet. Ja, ja, da wirst du noch was drüber sagen. Mit den Elfenaugen zum Beispiel, das finde ich auch so, dass Bäume, wenn man auch hier sind ein paar Bäume, die Elfenaugen haben, das sind ja, wo entweder zwei Bäume nebeneinander wachsen und dann auf einmal zusammenwachsen, dann wieder auseinandergehen, so richtig sich küssen oder vereinen, ja, und dann wieder auseinanderwachsen und dann wieder zusammen vielleicht und sowas. Oder dass ein Ast von einem Stamm zum anderen rüberwächst und in den anderen Stamm reinwächst. Ja, das können zwei Bäume sein oder es kann auch bei einem Baum sein, dass Äste auseinandergehen und wieder zusammenwachsen. Also da gibt es, und das sind immer heilige Tore, die da stattfinden, wo eben viel Liebesenergie da ist und wo durch dieses Elfenauge, so wird es genannt, wo man sozusagen wo durchgehen kann, in ein anderes Bewusstsein kommen kann. Ähnlich wie durch dieses Tor, wo wir gegangen sind, wo man ja auch, das war ja auch schön zu spüren, also man geht durch dieses Tor durch und die Atmosphäre wird anders. Das ist ja fast nicht zu glauben. Also. Also solche Sachen sind sicher hilfreich und ja, wenn man irgendwie auch helfen kann, auch manchmal ist ja dann auch in einer psychischen Krise auch körperliche Tätigkeit total anstrengend und wenn man da vielleicht das ein oder andere auch abnehmen kann, kann auch total hilfreich sein. Dass man mal einen Einkauf für jemanden erledigt oder was auch immer. Ja. Und dann aber auch immer wieder schauen, sich öffnen, auch für das Leid der anderen Person, aber dann immer wieder auch schauen, liebe deine Nächsten wie dich selbst, immer wieder sich um sich selber auch kümmern, immer wieder auftanken, immer wieder dieses Pendeln auch machen. Auch der Buddha hat davon gesprochen, von dem Pendeln. Es ist interessant, also an einer Stelle, Lehrrede an die Nonnen war das, wo Ananda bei den Nonnen war und die haben ihm erklärt, wie sie praktizieren und die Achtsamkeit auf die vier Grundlagen der Achtsamkeit praktizieren. Und Ananda hat das sehr anerkannt und hat ihnen dann aber auch gesagt, sie sollen, wenn es schwierige Gedanken sind und schwierige Emotionen, sie sollen dann immer wieder auch mal rausgehen und sich was, auf was Freudiges ausrichten. Und dann, wenn der Geist wieder entspannter und weiter ist, dann wieder zurückgehen und sich nochmal um diese Thematik kümmern. Und er geht dann zum Buddha und erzählt ihm diese Unterhaltung und was er da den Nonnen gesagt hat. Und der Buddha sagt, ja genau so hast du es richtig gemacht, so ist es. Ja. Auch in der Meditation vielleicht auch ein wichtiger Punkt, wenn wir in der Meditation merken, ich bin am Verkrampfen. Man versucht so gut wie möglich beim Atmen zu bleiben und dann merkt man, Mensch, die Stirn wird ganz eng und der ganze Bereich verkrampft sich. Abbrechen, rausgehen, Metta machen und wieder die Weite. Und dann, wenn der Geist wieder flexibler ist, weiter ist, dann wieder zurückkommen. Hei, hei, hei. Lieber Roland, seitdem du Samstag über den Nicht-Daseinstrieb gesprochen hast, ist mir klar geworden, dass meine Müdigkeit, die immer noch stark vorhanden ist, wahrscheinlich davon kommt. Ich finde aber keinen Ansatzpunkt, der Müdigkeit beizukommen. Dringlichkeit der Praxis ist mir klar. Motivation und Freude sind vorhanden, aber die Energie reicht nicht aus. Immer wieder senkt sich die Müdigkeit wie eine trübe Glocke über meinen Geist. Sie einfach da sein zu lassen, habe ich auch schon probiert, dann schlafe ich ein. Ebenso beim Versuch, sie irgendwo im Körper zu lokalisieren. Vielleicht hast du noch eine Idee für die Praxis, gerade in Bezug auf den Nicht-Daseinstrieb. Vielen Dank für deine Antwort. Vielleicht hier so viel schon mal zur Beruhigung. Einer der Hauptjünger von Buddha, Mahamoggallana, hatte auch mit Müdigkeit zu tun. Und der Buddha hat ihm auch Anweisungen gegeben, was er machen soll. Ohrläppchen ziehen und an die Wangen reiben und Augen aufmachen und aufstehen, wenn es alles andere nicht hilft. Also hat ihm, und er ist bald danach einer der Erleuchteten geworden. Also wenn man mal die Müdigkeit überwunden hat, vielleicht ist das auch so ein bisschen... Aber sehr, sehr gut erkannt auf alle Fälle. Und ja, das kann schon mit dem Nicht-Daseinstrieb auch zusammenhängen, dass man gar nicht so genau wissen will und hinschauen will. Und eigentlich ist das Leben so anstrengend, ich möchte eigentlich weg sein. Und dann ist Müdigkeit oder Schlafen ist ja eine der Möglichkeiten, die wir haben. Ja? Und darum ist es manchmal so, dass man denkt, oh, jetzt wenn ich bloß Zeit hätte zum Schlafen. Gell? Und eigentlich ist es so, ich möchte nicht da sein. So ist eigentlich unterschwellig da. Und dann ja, kommt man nicht dazu zum Schlafen. Und, ja. Aber da wurden ja schon alles ausprobiert. Und was vielleicht helfen könnte, weil Nicht-Daseinstrieb hat natürlich auch zu tun, ich will es auch nicht so genau wissen, mal wirklich das genau zu untersuchen und hinzuschauen. So sich vorzunehmen, ich muss jetzt eine Doktorarbeit über Müdigkeit schreiben. Ja. Und dann ist Interesse an der Thematik, ist ein optimales Ersetzen eigentlich. So dieses Wegwollen, Interesse, ja. Interesse ist ja. Und dadurch kann durch dieses Interesse kann eben neue Energie entstehen. Interesse, wo ist das Zentrum von der Müdigkeit? Ist es immer am gleichen Ort oder verändert sich das? Zieht sich das durch den ganzen Körper durch oder ist es großflächig oder ist es zentral? Wie wirkt sich die Müdigkeit aus? Bleibt die immer gleich oder verändert sich die auch? Wo kann ich die Müdigkeit besonders deutlich spüren? Also wo ist der stärkste Ort, wo ich Müdigkeit spüren kann? Also so diese Art von Untersuchung zu machen, kann interessant sein. Kann hilfreich sein. Also so nicht jetzt auf die Ruhemeditation auszugehen und nicht so möglichst beim Atmen bleiben, sondern da muss was passieren, da muss also vielleicht kontempliert werden. Vielleicht auch irgendein wichtiges Thema, das man noch tiefer ergründen kann, Dukkha noch tiefer anschauen. Wir haben hier, also möchte ich nochmal erwähnen, wir haben uns hier sehr, sehr intensiv mit Dukkha beschäftigt. Das ist nicht nur kopfmäßig, verstandesmäßig, sondern wir haben die ganze letzte Woche sehr intensiv am Dukkha erkennen, erleben, gearbeitet. Und das ist das A und O, das ist das Fundament für den Weg. Wenn Dukkha nicht erkannt ist, gibt es keinen Weg. Darum war die letzte Woche sehr, sehr wertvoll für unseren Weg. Und dann vielleicht auch noch, kann manchmal auch körperliche Thematik sein, dass ganz einfach irgendein Mangelzustand da ist, dass Vitamin B12 zum Beispiel zu wenig vorhanden ist. Und ja, das ist auch bei Frauen oft der Fall, aber ist bei mir auch immer wieder auch Thema. Wenn ich Blut mal untersuchen lasse, ist fast immer Vitamin B12, also B12-Mangel. Also es kann auch sowas sein. Lieber Roland, du hattest darüber gesprochen, dass man erleben kann, dass sich das Ich in jedem einzelnen Moment auflöst und dann wieder neu zusammensetzt. Auch Aya spricht da öfter drüber und sie beschreibt es analog. Kannst du das bitte etwas genauer erklären? Was genau löst sich da auf? Körper, Geist, Teile des Geistes. Wie erlebt man das dann? Für mich ist das schwer vorstellbar. Ja, das sind im Endeffekt tatsächlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Da ist der Körper, dann unsere Gefühle, wo man bei den Gefühlen manchmal auch, klassisch wird nur angenehm, neutral oder unangenehm bezeichnet und die Emotionen, die sind dann, werden dann in den vierten Bereich der Grundlage reingetan. Da kommen wir noch dazu, das ist das siebte Glied auf dem achtfachen Pfad. Aber jetzt einmal Gefühle, wo wir auch unsere Emotionen, unsere Empfindungen, Körperempfindungen auch reingeben können. Dann unsere mentalen Dinge, die im Geist ja auch sind. Geist ist ja vor allem mentales und gefühlsmäßiges Geschehen. Und dann noch diese Prozesse, die im Geist ablaufen. Die dritte Grundlage der Achtsamkeit ist mehr, die Stimmung oder den Zustand des Geistes zu kennenzulernen. Vierte Grundlage ist die Abläufe im Geist nochmal kennenzulernen. Aber wie gesagt, da kommen wir noch ausführlicher drauf zu sprechen. Und alles ist ständig in Bewegung, alles ist ständig in Veränderung, auch der Körper. Also gerade die Körperempfindungen, einmal rein auf die Körperempfindung, vielleicht auch da mal das Experiment machen und einmal die Sitzposition, den Kontakt von meinem Gesäß mit dem Stuhl als Objekt jetzt konkret herzunehmen und dann zu erleben, wie sich das ständig verändert, wie nichts, ständige Veränderung, auch in unserer Sitzposition, wo man denkt, ich sitze da stabil da und dann merkt man, dass man ständig leichte Bewegungen auch da sind, dass wir immer am Balancieren sind. Kriegen wir normalerweise nicht mit, weil wir nicht hinschauen, aber ständig ist da leichtes Korrigieren auch da. Ja. Und natürlich löst sich etwas auf und was Neues tritt an die Stelle. Eine neue Empfindung, ein neuer Gedanke, ein neuer Sinneskontakt. Ja, ständig auflösen. Man kann auch sagen, jetzt mache ich es einmal mit meinen Sinneskontakten und werde mal das beobachten, wie sich ein Sinneskontakt auflöst, ja, ich sehe oder abgelöst wird, deswegen auflöst, abgelöst wird, auf einmal hört man was. Dann hört man und auf einmal denkt man wieder was. Ja. Und wenn man jetzt in der Phase, wo wir sind, wo der Geist ja schon einigermaßen zur Ruhe gekommen ist und einigermaßen klar geworden ist, hat er eigentlich die Fähigkeit, diese Dinge auch deutlicher zu erleben. Also es ist auch nicht vorstellen, ist auch nicht das richtige Wort, sondern versuchen, das zu erleben. Satipatthana, die Achtsamkeitspraxis, die richtige Übersetzung ist eigentlich für Satipatthana die Entfaltung des bewussten Erlebens. Ja, nicht Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ein Aspekt. Die Entfaltung des bewussten Erlebens. Ich erlebe jeden Augenblick und krieg's mit. Mehr, das ist Sati. Das ist Satipatthana. Ich krieg's mit, was ich erlebe. Ich krieg mit, ja, wie ich körperlich Veränderung stattfinde. Ich krieg mit, was in meinem Gefühlshaushalt, in meinem emotionalen Haushalt, meinen Körperempfindungen stattfindet. Wohin ich meine Achtsamkeit richte, das kriege ich mit. Also ich bin da. Ich erlebe bewusst, ich bin im Leben angekommen. Das ist eigentlich Satipatthana. Und erst dadurch, dass ich im Leben angekommen bin und das bewusst erlebe, kann ich das Leben auch verstehen. Weisheit ist erkanntes Erleben. Wenn ich das Erleben nicht mitbekomme, kann auch kein Erkennen stattfinden. Drum wichtig, erkanntes Erleben, bewusstes Erleben aus diesem Satipatthana entsteht dann eigentlich Vipassana, entsteht dann das erkannte, bewusste Erleben. Erkannte, bewusste Erleben bedeutet zum Beispiel, die Vergänglichkeit in allem zu sehen oder das Auflösen in allem zu sehen. Das kann dann wiederum die Bereitschaft entfalten, noch mehr loszulassen. Das ist ein Weg, den Ruhe und Einsicht bedingen sich gegenseitig. Wir gehen auf beiden Füßen. Wenn wir die Dinge tiefer erkennen, dass sie sich ständig auflösen, wird die Bereitschaft entfaltet werden, dann brauche ich ja auch nicht festhalten. Dann kann ich sie auch loslassen. Und durch dieses Loslassen tauche ich noch tiefer in die Meditation ein. Und je tiefer ich in die Meditation eintauche, desto ruhiger und klarer wird der Geist. Und je ruhiger und klarer der Geist wird, desto tiefer kann er die Dinge erkennen. Je tiefer er die Dinge erkennt, desto größer die Bereitschaft, loszulassen. Und so bedingt sich das gegenseitig, bis irgendwann vielleicht es kulminiert und man bereit ist, vollkommen loszulassen. Das ist der ideale Weg. Manchmal wird auch der reine Einsichtsweg beschrieben, aber im Allgemeinen ist der ideale Weg, wenn Ruhe und Einsicht zusammenkommen. Sich vielleicht hier an der Stelle vielleicht sich einmal ein Thema vornehmen. Mal zum Beispiel das Thema Gedanken oder Sinneskontakte oder Körperempfindungen. Bei einem einmal bleiben und da in dem einen dann das erleben, wie es ständig sich auflöst und wieder zusammenkommt, wie das nächste wieder kommt. Jetzt habe ich noch eine ganze Reihe von, das ist noch ein ganzer Zettel von ein paar geht vielleicht schnell. Mal schauen. Wo ist Ayakema begraben? In der Stupa im Buddhahaus. Teil von der, ja, euch kann ich es ja sagen, Teil von der Asche habe ich damals abgezweigt. Da haben wir die Urne bekommen und dann habe ich da einen Teil abgezweigt und Teil von der Asche von Ayakema ist da in diesem Gefäß. Wer ist der Mönch, dessen Bildnis an dem Treffpunktwiese an einem Baum lehnt? Das ist Bhante Kachayana, der hier gestorben ist und wo wir auch vom Landratsamt die Erlaubnis bekommen haben, dass also Leute auch hier bestattet werden können. Ja. Wenn man sagt, aus spirituellen Gründen, es ist interessant, wenn man sagt, aus spirituellen Gründen wäre es wichtig, dass man hier die Möglichkeit schafft, dass man hier begraben wird. Dann funktioniert das. Normalerweise hat man da keine Chance, auch im Außenbereich zu bauen. Wir haben ja hier ganz viel gebaut, aus spirituellen Gründen. Ja, es ist tatsächlich so, dass es in den asiatischen Ländern ja Kutis gibt. Dann haben wir das eben so begründet und haben die Erlaubnis bekommen. Also es ist doch erstaunlich, wie... Und wenn man dann ein gutes Image auch einmal hat, und die haben wir dann auch mitbekommen, da findet viel Positives statt, und dann, ja, dann ist viel möglich. Kann man bei geführten Meditationen Vertiefungen erreichen? Natürlich. Also manche kommen da sogar, wenn es angeleitet wird, und ja, sogar tiefer rein. Allerdings ist dann die Schwierigkeit, da jetzt nicht weiter bei dem Geführten mitzumachen, sondern auszusteigen und sich ganz auf das Gefühl dann einzulassen. Und das ist dadurch vielleicht ein bisschen schwierig, wenn außen die Stimme weitergeht und innen soll ich mich jetzt ganz diesem beglückenden Gefühl hingeben. Das kann eine gewisse Schwierigkeit sein, da das auszublenden. Wie kann man das möge ich ersetzen? Ja, zum Beispiel offen und weit, Licht und Leicht. Nicht möge ich offen und weit sein, Licht und Leicht sein, möge ich ganz entspannt sein, möge ich ganz frei sein von Feindseligkeit, sondern Frieden, Gegenteil von Feindseligkeit oder ja, Friedfertigkeit oder was auch immer für ein Wort hochkommt. Einfach diese positiven Worte verwenden und die Worte in sich reinsinken lassen. Und dann geht in uns was in Resonanz. Für die es geeignet ist und die schon lange so praktizieren möge, ist es auch okay. Ich habe nur davon gesprochen, dass immer eine leichte Tendenz da ist. Es ist nicht okay, so wie es ist, soll immer ein bisschen anders sein. Dadurch ist eine leichte Tendenz da. Kannst du die nahen Feinde verschiedener Emotionen erläutern? Erläutern nicht, aber ich kann es nochmal nennen. Beim Mitgefühl haben wir das Mitleid gehabt, das habe ich erläutert. Bei der Mitfreude habe ich es nicht erwähnt. Das ist die Heuchelei, wo man so tut, als ob. Ja, ein Nachbar hat sich ein neues Auto gekauft und eigentlich ist man neidisch. Aber jetzt, wenn der Nachbar einen das vorführt, dann sagt man, ja, super, super. Und eigentlich ist es nicht ehrlich, die Mitfreude, sondern es ist so, hätte ich eigentlich auch ganz gern oder was auch immer. Ist dann so geheuchelt. Beim Gleichmut haben wir gesagt, ist eben die Gleichgültigkeit, die sich auch trennend und kühl anfühlt. Gleichmut ist durchaus auch eine gewisse Wärme da. Und bei der Liebe, ja, was ist bei der Liebe der nahe Feind? Das Anhaften. Ja, bei der Liebe ist das Anhaften. Ja. Oh, wie oft gedacht wird, ja, ich muss doch anhaften an meinen Kindern, ich muss mir doch Sorgen machen um meine Kinder und so weiter. Ja, meistens ist die Liebe nicht bedingungslos und nicht rein, sondern ist eben durchtränkt mit Angst oder mit Anhaften. Dann, ich mache das jetzt noch schnell fertig, dass ich dem auch gerecht geworden bin. Es gibt keinen einzigen Grund für negativen Gedanken. Warum? Ja, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gibt keinen berechtigten Grund für negative Gedanken. Es gibt unendlich viele Gründe für negative Gedanken. Also da sind wir ja ausgestattet mit bedingten Entstehen vorn und hinten. Also wir haben ja da Gewohnheitsmuster und Glaubenssätze und es gibt genügend Gründe für negative Gedanken. Also da muss man sich nichts vormachen. Aber es gibt keinen berechtigten Grund. Das glaube ich, ist nochmal deutlich geworden anhand von der Erklärung von Karma, der gegenwärtige Moment ist entscheidend. Jetzt mache ich Karma. In was für eine Richtung möchte ich gehen? Heilsam oder unheilsam? Es gibt nicht mehr. Und das ist ja das Schöne. Es ist total einfach. Und trotzdem fallen wir heute immer wieder in alte Gewohnheiten zurück. Und da ist jetzt auch noch eine weitere Frage, aber ich glaube, dass die Frage auch für die Person jetzt wahrscheinlich mit dem Karma machen und so schon beantwortet ist. Ansonsten bitte im Gespräch nochmal nachfragen und, oder nochmal, wenn wieder die Möglichkeit für Fragen ist, nochmal die Frage stellen. Was bedeutet das Mudra mit den ausgestreckten Zeigefinger? Wo habe ich
den? Nee, du machst das immer. Wenn du sitzt, machst du immer so.
Ach so, ja. Okay. Weißt du, wo das herkommt? Weißt du, wo das herkommt? Die Ayakema hat es immer so gemacht. Die war immer so da gesessen. Entweder so oder so. Ja, die Ayakema war immer so da gesessen. Also auf den Videos kann man das. Und als braver Schüler habe ich natürlich das dann auch so gemacht. Es hat natürlich schon Bedeutung. Es ist auch unterstützend, wenn man reinspürt, ist unterstützend für die Sammlung, für die Einspitzigkeit, diese Haltung. Aber das war das Ayakema. Ja. Gut, danke. Danke. Das wird auch kommen noch, diese ganze Thematik. Also von. Ja. Okay, dann haben wir es doch irgendwie geschafft. Ich wünsche euch gutes Essen.